Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Es war die Gruppe von Läuferinnen und Läufern, die in den vergangenen Jahren viele, viele Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften gewonnen hat. Es war das Nike Oregon Project. Und dieses Projekt, das hat Grenzen ausgereizt mit Sauerstoffzelten und Unterwasserlaufbändern. Aber seit 2 Wochen wissen wir, der Cheftrainer und Gründer Alberto Salazar hat die Grenzen nicht nur ausgereizt, er hat sie überschritten, indem er mit Testosterongels und hochdosierten Infusionen experimentiert hat. Alles gesponsert vom Sportartikelhersteller Nike, für das das Projekt perfektes Marketing war. Allerdings nur, wenn die Läuferinnen und Läufer halt wirklich gewinnen. Und deswegen habe ich vor der Sendung den Sportökonomen Eike Emrich von der Universität des Saarlands gefragt, war es zwangsläufig, dass beim Nike Oregon Project die Grenzen überschritten wurden, weil dort viel Geld mit dem Zwang zu viel Erfolg aufeinandertrafen?
Ja, ich würde sagen, letztendlich ja. Also Nike ist der Sponsor der Athleten gewesen. Nun bringt dieser Sponsor Athleten in ein Team. Und das lohnt sich für Nike natürlich nur dann, wenn es für dieses Projekt weltweit viel Aufmerksamkeit generiert und dadurch sozusagen ein Spillover hat auf seine Produkte und die Produkte mehr gekauft werden. Die Aufmerksamkeit, die steigt natürlich nur dann in die gewünschte Höhe, wenn die Leistungen stimmen. Insofern ist schon so ein impliziter Wunsch mit diesem Projekt verbunden, der natürlich auch auf Seiten der Angestellten wahrgenommen wird, Höchstleistungen zu produzieren. Und es wirkt schon als stiller Druck.
Das heißt, dadurch wird dann auch eine Kultur, wie Salazar sie anscheinend ja vorgelebt hat, auch noch weiter verstärkt?
Ja, natürlich. Dieser von ihm geforderte, wahrscheinlich, so liest sich das von außen und so nimmt man das wahr, unbedingte Leistungswille, der wird natürlich durch viele Mechanismen noch verstärkt und hier durch enorme Leistungserwartungen. Und wenn man liest in den alten sozusagen Netzauftritten, dass die Nike-Elite-Läufer sich ja gerne als Team bezeichnen und dieses Team sich vergleicht im Medaillenspiegel der Leichtathletik mit anderen Nationen wie China oder auch Deutschland und dann sieht gewissermaßen, wenn 12 dieser Ausdauersportler aus dem Salazar-Team in Doha am Start sind und 3-mal Gold, 1-mal Silber und 1-mal Bronze gewinnen, dann ist das ja etwas, was wir in der ganzen Welt beobachten. Multinationale Konzerne ersetzen gewissermaßen nationale Teams. Der nächste Schritt wäre, wenn jetzt Nahrungsmittelhersteller neben Sportartikelherstellern und im dritten Schritt Pharmaziehersteller ihre eigenen Teams sozusagen an den Start schicken würden, hätte vielleicht auch den Vorteil, dass man die Aufmerksamkeit dann nicht mehr auf Nationen verteilt und der Medaillenspiegel sozusagen auf eine andere Ebene geschoben wird.
Aber Unternehmen hatten ja schon immer Einfluss auch auf den Sport.
Ja.
Ist das, sagen Sie, aber trotzdem eine neue Qualität, die jetzt gerade auch stattfindet, auch nicht nur beim Nike Oregon Project, ich meine, das war jetzt auch 2001, sondern jetzt auch mit dem Ineos-Weltrekordlauf, beziehungsweise es ist ja kein Weltrekord, aber der erste Mann, der unter 2 Stunden gelaufen ist, Eliud Kipchoge, in Wien gestern beim Marathon. Das ist ja auch ein Privatunternehmen, was dieses Event gesponsert hat. Ist das eine neue Qualität?
Ja, also ich meine, das war eine neue Qualität, dass international tätige Großkonzerne beginnen, Nationen zu ersetzen und als Substitut wirken und weltweit tätig werden und so auf ihre Produkte verweisen, sich die Aufmerksamkeit des Zuschauers über einen oder mehrere Akteure kaufen weltweit. Allerdings zeigt ja auch die Situation am Beispiel des Nike-Projekts, dass das nicht so ganz geklappt hat. Und offensichtlich sind Wirtschaftsunternehmen ungeachtet ihrer Compliance-Regeln weniger geeignet als auch schon dopinganfällige Nationen im internationalen Sportwettbewerb, sich selbst Grenzen zu setzen.
Das heißt, Sie glauben nicht, dass sich dieser Trend verstärken wird, dass weiter Unternehmen in der Art und Weise, wie das beim Nike Oregon Projekt gelaufen ist, sich solche Teams sozusagen heranzüchten?
Ja, das glaube ich zumindest mal für eine gewisse Phase hat sich dieses Thema erledigt. Ob es wiederkommen wird unter anderen strukturellen Bedingungen, das könnte ja durchaus sein in einigen Jahren. Dann vielleicht mit klar geregelten Verträgen, in denen dann eben die Verantwortung beim Athleten liegt, indem er eben unterzeichnet, wenn er dopt oder illegitim oder illegale Handlungen vollzieht im Bereich des Dopings, der leistungsunterstützenden Mittel, dass dann Konventionalstrafen fällig werden und Ähnliches, dass also gewissermaßen Unternehmen sich vertraglich frei von Verantwortung stellen und Athleten und ihre Trainer gewissermaßen noch stärker in Leistungsdruck nehmen. Das könnte durchaus passieren und wiederkommen, aber die nächsten Jahre glaube ich eher nicht daran.
Gibt es etwas, was die Verbände tun können? Weil gerade am Beispiel Eliud Kipchoge ist ja auch ganz klar zu sehen, der hat sich dafür entschieden, bei diesem Lauf mitzumachen, anstatt bei der Weltmeisterschaft teilzunehmen.
Ja, das ist übrigens ein interessanter Punkt, weil die Art und Weise, wie diese Weltbestzeit beim Marathon, gibt es hier keine Weltrekorde, weil die Strecken so variieren, wie diese Weltbestzeit gelaufen wurde, ist ja symptomatisch für diese Art von Sport. Ich halte schon Rennen, in denen Hasen tätig werden, die gewissermaßen den entscheidenden Läufer ziehen, ihm die richtigen Zwischenzeiten mundfertig servieren und so weiter. Das hat ja alles mit fairem Wettbewerb, mit gleichwertigen Gegnern und offenem Ende nichts zu tun, sondern das ist ja unterwegs gewissermaßen schon mal eine Verletzung des Gedankens des sportlich fairen Wettbewerbs. Dort zeigt sich deutlich, dass es Sensationsjagd, Rekordjagd, demonstrative sozusagen Leistungsbezeugung einer Person. Das ist so gelebter Fortschrittsglaube. Aber es verwässert ein Stück weit den Gedanken des Sports, des fairen Wettbewerbs, der ja gewissermaßen umso spannender wird, je gleichwertiger die Gegner sind und je unvorhersehbarer der Ausgang des Ereignisses ist. Und hier ist ja alles geplant, minutiös vorbereitet, mit der Hilfe anderer durchdekliniert, um am Ende einen antizipierten Wert zu liefern. Das ist durchaus ein schönes Zeichen für menschliche Leistungsfähigkeit, aber es hat wenig mit Sport zu tun.
Aber können die Verbände da irgendetwas gegen unternehmen, dass die Besten sagen, nö, wir laufen nicht bei Weltmeisterschaften, wir holen uns bei der Privatwirtschaft das Event ab?
Nein, das können die Verbände durchaus nicht. Wenn man mal genau hinschaut, haben wir ja weltweit gewissermaßen eine Unterteilung des Sports in Showsport, Rekordsport und den klassischen Wettbewerb gewissermaßen bei Olympischen Spielen mit Mischformen und so weiter. Was sollen Verbände dort tun? Sie können weder entsprechende Einkommen bei den Athleten generieren oder für die Athleten generieren. Sie haben natürlich so etwas wie ein Startmonopol zu vergeben. Also sie können dann sagen, hör mal zu, wenn du nicht für unsere Nation startest und solche Ereignisse vorziehst, sperren wir dich auch für künftige Großereignisse, dann verblasst mit der Zeit der Marktwert dieser Personen unter Umständen. Und insofern wird die sich das überlegen. Bei dem eben genannten Marathonläufer allerdings ist der Marktwert so hoch, dass das für ihn keine Rolle mehr spielt. Er zieht eben das Einkommen dem klassischen sportlichen Wettbewerb vor. Bei Athleten, die noch nicht so etabliert im Markt sind, haben Verbände durchaus eine Einflussnahmemöglichkeit, indem sie eben Startrechte dann sehr rigide handhaben.
Wobei das natürlich dann auch dazu führen kann, dass zum Beispiel das Produkt einer Weltmeisterschaft auch weniger wert ist.
Ja, vollkommen klar. Also das ist ja gewissermaßen der nächste Punkt, dass auch die internationalen Verbände von dem Punkt an, ab dem die internationalen Leistungsträger und Stars bei der WM nicht mehr vertreten sind, enorme Einkommensnachteile haben und schlechtere Sponsorenverträge bekommen. Also sind sie immer auf einen Kompromiss angewiesen. Und dieser Kompromiss ist gewissermaßen wie ein Pendel hin und her schwingend. Man erlaubt mal mehr, mal weniger Starts auf nationaler Ebene. Und die nationalen Verbände bilden ja den internationalen Verband. Und man tariert das immer wieder neu aus, um die Interessen der Verbände und die Individualinteressen besser unter einen Hut zu bringen. Und je mächtiger gewissermaßen, also je bekannter und leistungsfähiger ein Athlet ist, umso mehr Freiheiten wird man ihm einräumen.
Jetzt habe ich noch eine Frage, die wieder zum Nike Oregon Project zurückführt. Spätestens ab 2017 war ja nicht klar, aber die Vorwürfe waren ja öffentlich. Warum sind trotzdem neue Athletinnen und Athleten dazugestoßen?
Ja, also ich glaube, das hat mit der Denkweise und der Mentalität von Athleten zu tun. Und ich würde das auch nicht als Pull-Faktor im Sinne des Dopings und der unerlaubten Methoden sehen. Das ist einfach ein sozial-psychologischer Effekt. Dort ist eine enorm leistungsstarke Gruppe, die ist international an sozusagen vorderster Leistungsfront, mal martialisch gesprochen. Und dort sind optimale Bedingungen und jede Athletin, jeder Athlet versucht zunächst mal für sich optimale Bedingungen zu schaffen. Und in dieser Gruppe, das ist ja das Erstaunliche, herrscht ja nicht nur eine optimale Ausstattung an Bedingungen, sondern vor allen Dingen eine ganz eigene Mischung von Konkurrenz und Kooperieren. Man hat gewissermaßen enorme Konkurrenz untereinander, fühlt sich aber sehr stark als Gruppe. Und wenn ich das von außen betrachte und mir die Interviews gewissermaßen angehört habe, muss ich sagen, es erinnert mich ein Stückchen an die Ökonomik der Religion, wenn ich das so sagen darf. Also die Mitgliedschaft in der Gruppe, das hat schon fast transzendente Wirkung. Man weiß, wie es geht. Es hat Heilsfunktion. Man schafft es sicher ans Ziel. Das ist eine gewisse Erlösungsfunktion mit verknüpft. Und die Trainer werden bewundert wie kleine religiöse Führer. Und in diesem Wir-Gefühl, da werden natürlich auch Kräfte freigesetzt. Das hat aber auch, naja, so einen gewissen fließenden Übergang zu subkulturellen Mechanismen. Und das haben wir ja erlebt. Also Athleten gehen schlicht und einfach zum besseren Wirt, suchen die für sich besten Bedingungen und sehen vielleicht im ersten Betrachten der Situation eher nur das Positive.
Das heißt, es hört sich ja fast nach einer Sekte an. Ist es dann auch der Grund, warum man dann über manche Dinge als Sportlerinnen und Sportler dann hinwegsehen kann?
Ja, natürlich. Also die Ökonomik der Religion, das ist ja am Ende sozusagen, werden ja auch Sekten betrachtet. Und das hat auch ungeheure Gewinne für das einzelne Individuum. Also man hat eine wunderbare Geborgenheit. Man fühlt sich überlegen, weil man überlegenes Wissen hat. Das ist eine gewisse Transzendenz, weil das Leben einen neuen Sinn hat. Da ist eine Heilsfunktion mit verknüpft, weil was man bisher alles nicht geschafft hat, gewissermaßen in Verbindung mit einer Erlösungsfunktion, das schafft man jetzt und man gewinnt eine Medaille. Zudem halten alle noch zusammen und gewissermaßen der religiöse Führer, wenn man so will, der Trainer, der weiß, wohin es geht, der kennt die Zukunft, der kann einen führen. Und man hat eine, wenn man so will, eine gewisse Verinnerlichung von Werten, weil man alle anderen Trainingsgruppen schlicht und einfach für unterlegen hält. Die wissen eben nicht so richtig, wohin es geht, wie man es macht, weil die Erfolge zeigen ja, dass man selbst offensichtlich auf dem richtigen Pfad ist. Und das ist schon eine erstaunliche sozusagen Geschlossenheit, die dort erzeugt wird. Diese Geschlossenheit nach außen, der neu kommen will, der muss sozusagen eine Bewährungsprobe übernehmen oder durch besondere Leistung sich auszeichnen, um überhaupt in die Gruppe zu kommen und so weiter. Das setzt einerseits natürlich Kräfte frei, die trainieren mit Sicherheit hochintensiv, aber andererseits erleichtert es eben die, naja, sagen wir, Durchführung von Maßnahmen, die vielleicht nach dem Anti-Doping-Recht nicht illegal sind, aber möglicherweise illegitim. Man geht vielleicht leichter an die Grenzen des Erlaubten, vielleicht auch manchmal drüber hinaus.